Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die politische Ökonomie von Demokratie und Diktatur lautet der Titel eines internationalen Kongresses, der heute an der Universität Münster beginnt. Was aber ist politische Ökonomie? Lange war der Begriff als Fachterminus marxistischer Denkschulen vorbelastet. Seit einigen Jahrzehnten erlebt er, vor allem im angelsächsischen Sprachraum, eine Renaissance. Im Unterschied zur betrieblichen Ökonomie bezeichnet die politische Ökonomie heute interdisziplinäre Untersuchungen zur Organisation einer Gesellschaft. Überwiegend auf empirischer Basis untersuchen Ökonomen, Politologen, Soziologen oder Historiker, mit welchen Mitteln Ziele wie Wohlstand, Stabilität oder Freiheit am ehesten erreicht werden können. Ein Schwerpunktthema der Tagung ist die Frage, was leistet dabei die Demokratie, was die Diktatur? Über einen Aspekt, die Situation der Demokratie in Europa, habe ich vorab mit Thomas Abholte gesprochen, Professor für ökonomische Politikanalyse in Münster und einer der Veranstalter.
Es geht im Wesentlichen um die tieferen Ursachen, die hinter den aktuellen Problemen in der Europäischen Union stecken. Die sind häufig sehr parallel zu den Ursachen dessen, was man manchmal die Krise der Demokratie im Augenblick nennt. Mhm. Die Akzeptanz politischer Eliten, speziell hier natürlich die Akzeptanz auch von Entscheidungsmechanismen innerhalb der Europäischen Union. Bei der Europäischen Union kommt natürlich dazu, dass die Entscheidungsmechanismen sehr kompliziert und oft nicht transparent sind. Mhm. Und das natürlich in besonderer Weise dann die Akzeptanz des europäischen Projekts in Mitleidenschaft zieht.
Dann lassen Sie uns doch mal über ein konkretes Beispiel sprechen. Vielleicht können Sie einige dieser Ursachen benennen.
Also sicher ist ein Auslöser der Krise in Europa zunächst mal die Flüchtlingskrise von 2015 gewesen. Aber sie hat, meine ich, eher aufgedeckt, was überall verstreut in dem einen Land mehr, in dem anderen Land weniger, an Ressentiments gegenüber der Europäischen Union so zu finden ist. Das ging ja zunächst mal los mit Ländern in Mittelosteuropa, die also neu hinzugekommen sind, die zunächst mal sehr euphorisch waren und unbedingt Mitglied der Europäischen Union werden wollten, wo sich aber jetzt doch zeigt, dass die dahinter steckenden Gesellschaften auch sehr gespalten sind. Ja. Wenn man da also genauer hinguckt, dann sind die Treiber hinter der Integration in die Europäischen Union zu finden in dem, was man so vielleicht liberales Bildungsbürgertum nennt. Und es gibt eine starke Gegenbewegung, die richtet sich zum Teil sogar gegen die eigenen demokratischen Systeme, aber dann vor allen Dingen auch gegen die Europäische Union. Und das ist dann 2015 durch die Ängste, die diese Flüchtlingskrise ausgelöst hat, offen ausgebrochen.
Herr Abholte, kann man denn da noch einen Schritt weiter gehen? Haben Sie denn und Ihre Kollegen Daten darüber, woher diese Ressentiments kommen und welche Gruppen oder auch welche sozialen Schichten das sind?
Soweit wir das sehen können, sind die sehr parallel zu denjenigen Schichten innerhalb der Gesellschaften, die generell gegenüber den liberalen Demokratien Vorbehalte entwickeln. Und das bedeutet, es sind die weniger Gebildeten, es sind die, die nicht in den Städten wohnen, und es sind diejenigen, die man mitunter auch als Verlierer der wirtschaftlichen Entwicklung sehen könnte. Und hier finden wir natürlich in Mittelosteuropa, da müssen wir, glaube ich, Ostdeutschland mit einschließen, doch eine sehr viel stärkere Polarisierung, als wir das in den etablierten westlichen Demokratien Europas finden. Wenngleich auch da das, wie wir sehen, ja so langsam durchbricht.
Nun geht es ja in dem Gesamtthema der Konferenz nicht nur um Ursachen, sondern eben auch um Auswirkungen von Entwicklungen, die in Richtung Diktatur führen, oder Erfahrungen mit Diktaturen werden vorgestellt. Wenn wir jetzt also auf Länder blicken, wo diktatorische Systeme etabliert sind, wie sind denn die Auswirkungen? Eine der Erwartungen, die viele damit verbinden, ist, dass alles besser wird, wenn einer zu entscheiden hat, um es mal ganz simpel auszudrücken.
Das ist eine Wahrnehmung, die sehr reizvoll, könnte man sagen, eigentlich ist. Denn Demokratie lebt ja nicht allein von Mehrheiten, sondern Demokratie lebt von rechtsstaatlichen Verfahren. Mhm. Wir haben alle gelernt, dass Demokratie beinhaltet, dass man Mehrheitsentscheidungen zu respektieren hat. Und das ist gut und richtig so. Und das erschließt sich uns auch aus der Intuition heraus. Schwieriger wird es bei den rechtsstaatlichen Verfahren. Die einzusehen und deren Wichtigkeit und große Bedeutung zu akzeptieren, das scheint den Menschen sehr viel schwerer zu fallen. Und wenn wir dann sehen, dass gerade rechtsstaatlich organisierte demokratische Länder häufig es mit Hemmnissen, Investitionshemmnissen und so weiter zu tun haben, und wenn wir so spektakuläre Geschichten hören aus China, wo man in wenigen Tagen ein komplettes Krankenhaus baut, während wir in, ich glaube, 16 Jahren noch nicht in der Lage waren, einen neuen Flughafen zu bauen. Solche Dinge nähren den Eindruck, dass rechtsstaatliche Entscheidungsmechanismen letztendlich nicht geeignet werden, um eine Gesellschaft voranzubringen. Das ist eine Illusion, aber die Illusion drängt sich den Menschen auf. Und wenn das noch angefüttert wird durch das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, dann kann sehr schnell jemand, der eine scheinbare Alternative dazu anbietet, sehr populär werden. Und was die Sache dann schlimmer macht, diese Menschen können sich dann schnell mal auf Mehrheiten berufen, wenn sie tatsächlich populär geworden sind. Und wenn die dann die rechtsstaatlichen Verfahren ausblenden, geben sich als die wahren Demokraten aus. Und das funktioniert offensichtlich und das funktioniert teilweise auch bei uns.
Die Frage ist ja dann, die auf der Hand liegt, was sagt man denn, um diese Illusion der Effizienz einer Diktatur zu zerstören?
Das ist sicher eine der ganz schwierigen Fragen. Denn man muss dazu ein bisschen weiter ausholen, um das zu verstehen. Und ich fürchte, das muss sehr früh anfangen in der Sozialisation junger Menschen. Und ich glaube auch, dass wir die politische Bildung in der Hinsicht nochmal anpassen müssen. Ich hatte es schon erwähnt, wir haben das hier in Westdeutschland nach dem Krieg quasi mit der Muttermilch eingesogen, dass das Mehrheitsprinzip wichtig ist und das war gut und richtig so. In Ostdeutschland hat das dann nach 1990 auch funktioniert. Aber es ist eben nicht alles und wir werden nochmal ein wenig darauf verwenden müssen, die politische Bildung so anzupassen, dass es breiter wird, dass es ein breiteres Fundament gibt und dass die Menschen verstehen, dass es Verfahren, Regeln geben muss, die wir einhalten und nicht einfach nur Mehrheiten. Mehrheiten auch, aber eben nicht nur. Mhm. Und das muss früh anfangen, das werden wir anpassen müssen, aber das wirkt natürlich nur sehr langfristig. Und in der kurzen Frist können wir fast nur darauf hoffen, dass sich doch die rechtsstaatlichen Verfahren als überlegen erweisen werden. Da habe ich leider kein Patentrezept, um das mal so eben zu korrigieren, was da schiefgelaufen ist.